Zum zweiten Mal, liebe EG-Familie, beschäftigen wir uns mit Inspiration. Und bevor ich das Thema beginne, möchte ich noch einen Hinweis geben auf Informationsmöglichkeiten über die Freie Theologische Hochschule in Gießen. Im Interview heute Morgen ist schon kurz angeklungen, was wir da machen. Und meine Bitte an Sie heute Nachmittag ist, wenn Sie junge Leute kennen, die sich für ein Theologiestudium interessieren, oder wenn Sie denken, er oder sie weiß es noch nicht, aber ich halte diesen Menschen für sehr begabt, weisen Sie ihn doch darauf hin, dass es verschiedene Ausbildungsstellen gibt, verschiedene sehr gute. Die FTH könnte eine mögliche sein. Hinten gibt es noch weiteres Informationsmaterial. Und wem das nicht reicht, der geht auf www.fthgießen.de und findet alles, was das Herz begehrt. Das Thema, das mir für heute Nachmittag vorgegeben wurde, lautet inspirierend fürs Leben, und ich habe das so interpretiert, dass ich machen kann, was ich will. Und was sind die wichtigsten Lebensbereiche? Der wichtigste Lebensbereich für mich ist zunächst einmal meine Ehe. Und da bin ich gestoßen auf Epheser 5, weil wir vor kurzem das bei uns an der Hochschule behandelt haben im Rahmen einer fortlaufenden Reihe, wo jeder Kollege und jede Kollegin einen Abschnitt aus dem Epheserbrief auslegen sollte. Und bei mir ist Epheser 5 hängen geblieben, und in Epheser 5 steht der schöne Satz: Die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, und zwar in allem. Und jetzt stellen Sie sich kurz vor, Sie haben die Aufgabe, dass jungen Leuten, die alle hier oben in Ordnung sind, die können gut denken und analysieren, sind kritische, denen das jetzt zu erklären und lieb zu machen, dass das das heilige Wort Gottes ist, inspiriert, und danach sollen sie jetzt in Zukunft leben. Und wenn sie evangelisieren, dann sollen sie den Leuten sagen: Liebe Leute, wir als Christen, auch als konservative Christen, die an das Wort Gottes glauben, wir meinen, dass bei euch die Frauen sich den Männern in allen Dingen unterordnen sollten. Ende der Durchsage. Das kommt nicht so gut. Und wir sind in gewissem Sinne in einem Dilemma, weil wir sagen, hier haben wir das Wort Gottes, es steht eindeutig da. Wir haben aber auch eine Situation, in der wir leben, und in der ist das problematisch. Wie gehen wir damit um? Und meine Bitte ist, dass wir heute Nachmittag uns die Zeit nehmen, nochmal genau hinzuschauen, wie es da steht und wie es gemeint ist und wie es nicht gemeint ist. Und wie eine konservativ-progressive Deutung von Epheser 5 lauten könnte. Meine Schwierigkeit mit dem Text begann schon damals, als ich wusste, ich soll jetzt darüber sprechen, und sprach mit meiner Frau Susanne und sagte, was soll ich machen? Und sie hat gesagt, du musst dich einfach nur warm anziehen. Und das habe ich dann getan und habe mich zurückgezogen und habe darüber nachgedacht und habe mir eine ganz einfache Frage gestellt. Wann in unserer langen, sehr gesegneten, glücklichen Ehe hat sich meine liebe, geliebte Ehefrau Susanne mir eigentlich ein einziges Mal wirklich untergeordnet? Und mir ist nichts eingefallen. Also haben wir ein nächstes Gespräch gesucht, und ich habe gesagt, liebe Frau, du bist eine Frau Gottes aus dem schwäbischen Pietismus, alles ist bei dir in Ordnung. Bitte denk mal selber nach, wann hast du dich mir mal wirklich untergeordnet, vor allem weil du so bibeltreu bist. Und es steht hier schwarz auf weiß. Dann hat sie auch ein bisschen Bedenkzeit gebraucht, und dann hat sie gesagt, einmal. Und danach hast du dich entschuldigt. Das ist die eine Herausforderung. Vielleicht ist das bei euch und Ihnen anders, dass da ganz viel Unterordnung stattfindet von Frauen gegenüber ihren Männern. Meine Beobachtung ist, dass wir das gar nicht so gut hinkriegen, wie wir es in der Theorie häufig sagen. Es gibt da noch die andere Seite, das ist die wissenschaftliche Literatur, und in der wird in der Regel vor diesem Text gewarnt. weil dieser Text eine Unterdrückung der Frau festschreibt, die eigentlich nicht wirklich zum Rest des Neuen Testamentes passt. Und ich kann das erstmal gut verstehen. Hier wird also zugunsten des Mannes und zu Ungunsten der Frau etwas festgeschrieben, was irgendwie aus der antiken Kultur kam, aber es ist nicht im Sinne des Evangeliums. Und mit diesen Fragen im Hinterkopf komme ich jetzt zu Epheser 5 und lese einmal ab Vers 22. Die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, wie sie sich dem Herrn unterordnen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, so wie der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er der Retter des Leibes. Wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ganz ehrlich gesagt, dass ich an die Inspiration der Bibel glaube, heißt ja nicht sofort, dass ich alles gut und fair finde, was ich dort lese. Sondern manche Dinge machen mir erstmal Schwierigkeiten und ich muss damit ringen und kämpfen und sie einfach erstmal stehen lassen. Und habe verschiedene Auswege gesucht und habe gedacht, naja, vielleicht ist das so eine isolierte Aussage und im Rest des Neuen Testaments finde ich dann ein Gegengewicht, womit ich das dann irgendwie ausgleichen kann. Aber egal, ob ich die Gefangenschaftsbriefe von Paulus lese oder seine Hauptbriefe oder die Pastoralbriefe oder den ersten Petrusbrief, überall die Aufforderung an die Frauen, sich unterzuordnen. Und eine zweite Beobachtung, wenn ich das dann vergleiche, was ich im Neuen Testament lese, mit dem, was damals von den Zeitgenossen des Paulus gedacht wurde, dann passt es eins zu eins. Denn in der Welt des Neuen Testaments sollten sich die Frauen auch alle ihren Männern unterordnen. Ich lese einmal einen Satz von Flavius Josephus, 1. Jahrhundert, ein jüdischer Zeitgenosse des Apostels. Die Frau, sagt Mose, ist geringer als der Mann in jeder Hinsicht, daher soll sie ihm denn gehorchen. Also da gibt es gewisse Berührungen zwischen dem Neuen Testament und zwischen der Welt rundherum. Und ich hätte jetzt erwartet, dass der Apostel Paulus herkommt und sagt, und jetzt kommt die Befreiung durch das Evangelium, die Frauen müssen sich endlich nicht mehr unterordnen. Amen. Und die nächste Enttäuschung ist für mich, dass ich feststelle, genau das passiert nicht, sondern der Apostel Paulus wiederholt es, was in der Umwelt gesagt wurde und setzt einen christlichen Stempel unten drunter und sagt, das ist nicht nur Teil der profanen Ethik, das ist auch Teil unserer neuen christlichen Ethik. Dieser Paulus war total konservativ und er war auch total kulturbezogen. Der hat so intensiv an der eigenen Kultur angeknüpft, dass man denkt, das hätte er auch etwas vorsichtiger handhaben können. Hat der sich da nicht ein wenig verrannt und die Dinge verengt? Ist Paulus nicht auf halbem Wege stehen geblieben? Und ich schaue wieder in meinen Text und stelle fest, in meinem großen Eifer habe ich ja einen Satz überlesen, der steht einen Vers vorher, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Und da darf ich nicht drüber hinweglesen. Das ist mal überhaupt das große Vorzeichen vor dem ganzen Text. Wenn ich da zu schnell dran vorbeigehe, dann besteht die Gefahr, dass ich nachher vielleicht bei einer antiken Macho-Ethik lande, aber nicht bei einer neutestamentlichen Ethik, die dem Evangelium entspricht. Und ich schaue mich wieder etwas um im Neuen Testament und stelle fest, dieses Einander-Unterordnen zieht sich wie ein roter Faden von Matthäus bis Offenbarung. Johannes 13, so sollt ihr einander die Füße waschen. Römer 12, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. 1. Korinther 10, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Philipper 2, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist also von vornherein ein Missverständnis, wenn wir glauben, im Neuen Testament ginge es darum, dass sich die Frau einseitig dem Mann unterordnet. Das geht schon von vornherein gegen den Kern der christlichen Ethik. dann hat man sozusagen die Bibelauslegung schon falsch eingefädelt. Und ich verstehe diesen Vers 21 mit der gegenseitigen Unterordnung wie eine Überschrift über alles, was kommt. Und dann kommen erst die Frauen an die Reihe. Ganz kurz übrigens, denn die machen ja schon alles im Wesentlichen richtig. Und dann kommen die Männer an die Reihe und da hört es gar nicht mehr auf, denn die müssen noch ganz viel lernen. Also das Problem im Neuen Testament, wenn wir von Epheser 5 aufgehen, sind nicht die Frauen, die sich endlich mal noch mehr unterordnen müssen, sondern sind die Männer, die an diesem Punkt noch nicht auf der Höhe der christlichen Ethik angekommen sind. Jedenfalls die antiken Männer, von den modernen müsste man dann nochmal separat sprechen. Ich verstehe also diesen Vers 21 wie den hellen Scheinwerfer des Evangeliums, den Paulus jetzt nimmt und einmal die umgebende Kultur ausleuchtet und dann besonders da einzoomt, wo es besonders dunkel ist. Und er bleibt da bei den Männern hängen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ja, also, wie sollte das dann konkret aussehen bei den Männern? Und da klingt jetzt ein neuer Ton ab Vers 25 und der geht so. Ihr Männer, herrscht über eure Frauen, so wie es eure heidnischen Zeitgenossen auch tun. Denn Gott möchte nicht, dass ihr euren Frauen dient. Gott will das nicht, sondern dass ihr über sie regiert und ihren Dienst einfordert. Das war apokryph. Das war Pseudepigraph. Das war auch nicht orthodox. Das habe ich mir frei ausgedacht. Aber manchmal habe ich mit Christen zu tun, wo ich denke, eigentlich müsste das da stehen. Und wenn ein Nichtchrist sie darüber fragt, wieso christliche Ehe funktioniert, dann kommt irgendwie sowas dabei raus, mit etwas anderen Worten. Also in Wirklichkeit steht da natürlich Folgendes. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, wie sie ihre eigenen Leiber lieben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Jeder liebe seine Frau so, wie er sich selber liebt. Und es ist noch viel ausführlicher. Wir haben jetzt nicht die Zeit. Aber während Paulus also bei den Frauen und der Unterordnung einfach an den antiken Standard anknüpfen kann, das wusste jeder, die sind schwächer, die müssen sich unterordnen. Kommt jetzt etwas bei den Männern zum Vorschein, das ist in der ganzen antiken Welt eine große Ausnahme, dass die Männer nämlich ihren Frauen gegenüber genau die gleichen Pflichten haben. Ich lese Ihnen einmal, wie der große Aristoteles sich das vorgestellt hat, um den Kontrast deutlich zu machen. Es ist im Verhältnis der Geschlechter das Männliche von Natur das Bessere und das Weibliche das Geringerwertige und das eine beherrscht das andere und das andere wird beherrscht. Und Aristoteles hat mit solchen Gedanken Schule gemacht. Es gab in der Welt der ersten Christen im Grunde niemanden, der das in Frage gestellt hat. Und dann kommt plötzlich ein so völlig innovativer, progressiver, bibeltreuer Apostel Paulus und sagt, so hat Gott sich das aber gar nicht gedacht. In der christlichen Ethik dient einer dem anderen. Und in Wirklichkeit ist das nicht ein gefährlicher Text, vor dem man irgendwie Angst haben muss, dass er die Geschlechterungerechtigkeit zementiert, sondern in Wirklichkeit ist das der Höhepunkt der neutestamentlichen Lehre über die Ehe. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und so wie die Männer wie die Frauen sich den Männern unterordnen, sollen die Frauen sich den Männern unterordnen und von Ungerechtigkeit und Einseitigkeit keine Spur. Ja, aber lieber Apostel Paulus, wie kommst du denn auf so unerhörte, völlig fremde, neue Gedanken über die christliche Ehe und das, was die Männer ihren Frauen schulden? Da antwortet der Apostel Paulus ganz einfach. Das habe ich von meinem Herrn Jesus Christus gelernt. Und so geht es dann auch weiter in unserem Text. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Einen größeren Dienst kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, oder? Einen größeren Dienst als das eigene Leben einzusetzen, kann man sich nicht denken. Ja, aber der Herr Jesus war doch gar nicht verheiratet. Wie will man von dem denn lernen, wie man eine gute Ehe führt? Da wird der Apostel sagen, das spielt gar keine Rolle, sondern die Prinzipien, dass wir einander dienen sollen, die gelten in allen Lebensbereichen und deswegen auch in der Ehe und gerade in der christlichen Ehe. Ja, aber warum hat denn der Herr Jesus selber das nicht irgendwo mal gesagt und mal erklärt, wie das eigentlich laufen soll? Würde der Apostel Paulus sagen, naja, das hat er also an mehreren Stellen gesagt, ich nehme mal eine, Matthäus 20. Da sagt unser Herr Jesus seinen Jüngern, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er selber diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Das ist der Kern der christlichen Ethik. Das ist deswegen auch der Kern jeder Eheethik. Und man kann weiterlesen in Philipper 2. Jesus hat es ja nicht nur gelehrt, er hat es vorgelebt. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Er macht sich selbst zunicht. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und das ist das ultimative Vorbild für jeden Macho in und außerhalb einer christlichen Gemeinde. Für jeden Mann, den Gott geschaffen hat. Daran dürfen wir lebenslang üben. Wenn man sich das klar macht, dann merkt man auch an diesem einen Beispiel, wie progressiv, wie fortschrittlich das Christentum von Anfang an gewesen ist. Die Gleichberechtigung der Frau ist keine Erfindung der 68er im 20. Jahrhundert. Die Gleichberechtigung der Frau ist eine Urkonstante des Christentums von Anfang an. Und irgendwann haben die es auch gemerkt und haben es dann auch manchen Christen wieder erzählt, die es schon vergessen hatten. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Meint der Apostel Paulus, dass deswegen keine Geschlechterunterschiede existieren? Das würde er vehement von sich weisen. Mann und Frau sind sehr, sehr verschieden. Im Durchschnitt. Im Einzelfall gibt es ganz interessante Varianten. Das sind alles Schöpfungsideen Gottes. Das ist alles wunderbar. Aber im Durchschnitt sind Männer und Frauen sehr verschieden. Und gerade dafür passt es so gut, wenn die Frau sagt, na klar, diene ich meinem Mann. Und um nochmal auf meine eigene Einleitung zurückzukommen, in diesem Sinne dient meine Frau mir natürlich Tag für Tag. Und ich ihr hoffentlich, so gut ich es eben kann, auch Tag für Tag. Das ist die christliche Idee. Und warum tun wir das? Weil wir bibeltreu sind und die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Und da steht eine große Überschrift oben drüber. Ich habe vor kurzem mit jemandem telefoniert und der erzählte mir, er sei auf einer Jugendfreizeit. Dann sagte ich, was macht ihr da so? Ja, wir unterhalten uns auch über Ehe und Familie und die Rolle von Mann und Frau. Ja, und wie, was sagt ihr da so? Ja, wir sagen also, wir wollen eigentlich gleichberechtigt und als gleichwertige Geschöpfe Gottes in unseren Beziehungen leben. Und gleichzeitig steht es in der Bibel leider so ganz anders und das kriegen wir nicht hin. Also in der Theorie finden wir das schon gut, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Aber was da steht, das kriegen wir in unserem Leben nicht hin, das passt so gar nicht zu dem Milieu, in dem wir leben. Und dann denke ich manchmal, ja, da wäre es doch gut, nochmal hinzuschauen, ob es da vielleicht nochmal etwas anders steht. Und dann passt es plötzlich vielleicht ganz gut. Eine letzte Frage. Warum hat der Apostel Paulus eigentlich nicht gesagt, ihr Frauen, in Zukunft braucht ihr euren Männern nicht mehr zu dienen? Man stelle sich einmal diese Ehen vor, in denen keiner dem anderen dienen will. Das ist ja nicht die Lösung. Dann stehen da zwei egoistische Individuen nebeneinander und jeder will sich behaupten. Also die Lösung ist nicht Abschaffen des Dienens, sondern Verteilung des Dienens auf beide Seiten. Das ist die christliche Idee. Ich glaube, das mit dem Abschaffen des Dienens ist eine total säkularisierte Idee. Ich habe jetzt eine Bitte zum Schluss. Angenommen, jemand von uns trifft morgen oder übernächste Woche oder in 3 Monaten einen denkenden Zeitgenossen, eine Zeitgenössin. Und die stellt die Frage, sag mal, du bist doch fromm, du gehst doch in eine EG-Gemeinde, du bist doch da bei den ganz frommen Christen. Wie ist das eigentlich bei euch mit der christlichen Ehe? Bei euch müssen sich doch die Frauen in allem unterordnen. Ich bitte euch, dass ihr dann nicht sagt, ja, sondern dass ihr dann sagt, ja und die Männer auch. Und ich glaube, dass dann das Gespräch anders laufen kann. Und wenn die dann fragen, ja, warum ist das so? Das steht bei uns so in der Bibel. Das ist ein ganz modernes Buch. Die wussten das immer schon vor 2000 Jahren. Ich muss also schließen und schließe mit 2 Appellen. Der erste Appell richtet sich an die christlichen Emanzen unter uns. Ich fürchte, die gibt es hier gar nicht. Ne? Aber falls es doch eine einzige geben sollte, für die ist es jetzt. Frage nicht, wie schaffe ich es, meinem Mann nicht mehr dienen zu müssen? Denn das wäre heidnisch. Sondern frage, wie können wir einander dienen? Oder noch besser, wie kann ich meinem Mann mehr dienen als er mir? Das ist christlich. So hat es Christus vorgelebt. Und etwas für die christlichen Machos unter uns. Vielleicht gibt es davon ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch gar keine. Aber wenn es einen einzigen gibt, für den würde ich das folgendermaßen formulieren. Frage nicht, wie könnte meine Frau sich mir endlich noch mehr unterordnen. Das wäre heidnisch. Sondern frage, wie können wir uns einander unterordnen? Oder wie kann ich meine Frau auf Händen tragen und ihr mehr dienen als sie mir? Denn das ist christlich. So hat es Christus vorgelebt. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus.